Frohe Pfingsten. Ich weiß nicht, ob ihr Gäste seid, weil ihr wahrscheinlich Urlaub habt, oder ob ihr einfach Gemeindeglieder seid. Einfach hört sich schön an. Pfingsten, das ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Und ich begrüße ganz herzlich alle Gäste, natürlich die Gemeinde, die Geschwister, alle, die da sind. Pfingsten als Geburtsstunde. Letztes Jahr habe ich auch schon hier zu Pfingsten gepredigt und dort ging es um das Thema die Geburtsstunde Null. Ich erwarte jetzt nicht, dass ihr euch noch daran erinnert. Aber trotzdem möchte ich die Geschichte fortsetzen. Heute geht es mir um Pfingsten, die Tage danach. Ich weiß, dass einige sich wahrscheinlich über Pfingsten nicht große Gedanken machen. Die meisten Bürger wissen nur, Montag ist frei. Und das ist gut so. Füße hoch. Aber was an Pfingsten ist, wir wollten eigentlich eine Umfrage machen und durch die Stadt laufen. Wir sind auch durch die Stadt gelaufen, Philipp und ich. Aber wir hatten zu wenig Leute, die in die Kamera sagen wollten, was Pfingsten ist, weil sie dachten, das wird jetzt peinlich. Weil die meisten wussten es, glaube ich, nicht. Es ist schon bemerkenswert, dass die großen christlichen Feste, Ostern und Weihnachten, so halbwegs bekannt sind. So halbwegs. Aber Pfingsten wirklich absolut in der Schwerelosigkeit bei den meisten hängt. So Pfingsten, was ist da gewesen? Ich möchte die Geschichte fortsetzen und mit euch ein bisschen über Pfingsten nachdenken, die Tage danach. Aber ganz kurz eine Zusammenfassung, die sich nicht mehr erinnern können, was das letzte Mal gewesen ist. Die Geschichte hatte ja einen Anfang. Pfingsten, plötzlich brauste es. Der Geist kam über die Jünger und ging ihnen ins Herz. Plötzlich sprachen alle in verschiedenen Sprachen, beziehungsweise in ganz Jerusalem waren Leute aus den verschiedensten Ländern und sie hörten die Jünger nun in ihrer Landessprache sprechen. Einige waren verwundert, einige erstaunt, andere haben sich gedacht, na, haben die nicht ein bisschen viel getrunken? Sind die nicht voll des Weins, schreibt es die Bibel. Und der erste Punkt in dieser Predigt vom letzten Jahr war, Petrus reagiert mit Humor auf Spott. Petrus ist total schlagfertig. Er hätte total fromm reagieren können und sagen, hey, 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 Jungs, wir saufen nicht, wir betrinken uns nicht. Und so wie ihr das hier darstellt, jetzt kommt mal runter auf den Teppich. Kommt mal runter. Sowas machen wir nicht. Nein, er hat gesagt, es ist doch erst die dritte Stunde am Tage. Also es ist doch erst früh morgens. Wer ist da schon betrunken? In Anführungszeichen. Wer ist denn da schon betrunken, so früh morgens? Er reagierte mit Humor, nahm sich selbst auf die Schippe und sagte, hey, ich stehe mit beiden auf den Füßen, ihr wollt mich provozieren, ich kann zurückschießen. Und damit öffnete er eine Tür. Erst dann kam die Pfingstpredigt. Erst dann hatte er überhaupt Recht zu reden. Erst dann hatte er überhaupt die Möglichkeit, von Jesus zu reden, von dem, was passiert war. Und dass er den Heiligen Geist gesendet hat und das, was sie dort jetzt sehen, was so ein bisschen aussieht, als wenn die alle ein bisschen viel getrunken hätten, das ist die Erfüllung des Geistes. Da sind Menschen von dem Geist gefüllt und vollbringen plötzlich Sachen, die für andere Menschen nicht erklärbar sind. Dass sie ihre Sprache von denen hören, die sie gar nicht sprechen können, welche auch immer, Chinesisch, Arabisch, das ist eigentlich nicht möglich. Weil sie reden ja eigentlich Hebräisch, Aramäisch. Und trotzdem nehme ich das auf Chinesisch wahr, da geht doch irgendwas schief. Und nach der Predigt, das war der zweite Punkt, stellten sich viele Menschen plötzlich eine Frage. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun, damit wir diesem Jesus auch nachfolgen können? Was sollen wir tun, damit wir dazugehören? Und Petrus, und das ist schon mal ganz wichtig, hat nicht darüber gepredigt, was sie tun sollen, um zu glauben. Petrus hat darüber gepredigt, wer Jesus ist, was er gemacht hat, dass er derjenige war, den sie ans Kreuz geschlagen haben und dass er trotzdem derjenige ist, der für sie gestorben ist und der sie eigentlich retten will. Und das ging ihnen durchs Herz. Und deshalb stellten sie die Frage, was sollen wir tun? Und der dritte Punkt war, Petrus gab ihnen jetzt die Antwort, was sie tun sollen. Tut Buße und lasst euch taufen. Kehrt um, macht mit. Es ist ganz einfach. Tut Buße und lasst euch taufen. Das, was die Jünger dort erlebt haben, das war nicht abstrakt und groß. Das war etwas ganz Normales. Gott lebt mit uns. Der Heilige Geist ist in uns. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Und wenn du mit Gott leben möchtest, nimm ihn einfach an. Darum ging es. Und jetzt die Tage danach. 3000 Menschen ließen sich taufen. 3000 Menschen. Das wäre ungefähr 6-mal dieser Saal randvoll gefüllt. Ja, nicht voll des Weines. Randvoll gefüllt. 6-mal. Das ist ein kleines Dorf oder ein großes Dorf und eine Riesengemeinde. 3000 Menschen. Wir erleben das noch nicht mal, dass 3000 Menschen sich in einem Jahr wahrscheinlich hier in unserer Stadt taufen lassen. In unserer Gemeinde jedenfalls nicht. Und so kommen wir schnell zu meiner Gruppe, die ich heute ein bisschen, nicht aufs Korn nehmen möchte, aber ein bisschen als Spaßbremsen hinstellen möchte. Nicht Spaßbremsen, das ist vielleicht auch das falsche Wort, sondern eher als diejenigen, die es schaffen, immer diejenigen auf den Teppich zu holen, die groß motiviert und euphorisch sind und sagen, ich bin so frisch getauft, jetzt möchte ich das auch erleben. Jetzt war ich auf dem Healer, jetzt möchte ich das auch am liebsten jeden Tag haben. Und diese Gruppe nennt sich Kritiker bzw. Aufklärer. Aufklärer sind gut. Aufklärer sind sehr gut. Sie sagen, was alles in Wirklichkeit läuft. Wie es eigentlich wirklich aussieht. Aufklärer öffnen uns die Augen. Aufklärer kritisieren. Und wenn Sie diesen Text lesen, der dann weitergeht, dann klären Sie uns auf, dass unsere Gemeinde nichts mehr mit der zu tun hat, wie wir sie damals erlebt haben. Dass wir eigentlich schon längst am Ziel vorbei leben und unser Ziel verfehlt haben. Aufklärer machen uns deutlich, dass das, was in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, eine Wunschvorstellung ist, wenn wir sie heute noch erreichen wollen. Aufklärer sorgen dafür und sagen, hey, es ist nicht möglich. Und wenn du das machen willst, ich habe es jahrelang versucht. Komm mal her, mein Sohn, versuche es. Aber du läufst gegen die Wand. Du möchtest die Gemeinde aufpeppen, du möchtest, dass hier was passiert, du möchtest, dass hier Leben in die Bude kommt. Vergiss es. Das sind alles nur Sesselwärmer, die einmal die Woche kommen, wo jeder nur an sich selbst denkt und jeder sich selbst am nächsten ist. Jetzt spitze ich das Ganze natürlich ein bisschen zu, aber das sind jetzt meine Aufklärer. Und meine Aufklärer lesen jetzt folgenden Text. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 41 bis 47. Und dann lesen wir zusammen. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich der Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollten. Und jetzt lese ich das mit den Augen, lese ich das nicht nochmal, aber jetzt gehe ich in diesen Text mit den Augen meines Kritikers, meines Aufklärers. Der erste Punkt ist ja noch ein Punkt, wo wir als Gemeinde sagen könnten, stimmt, das gibt es schon bei uns. Ja? Wir sind beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und Gebet. Wir kommen wöchentlich hier zusammen, haben das Bibelgespräch, hören an der Predigt zu. Und nachher brechen wir in Mini-Format das Brot im Grindelcafé. Und beten gemeinsam. Beständig. Woche für Woche. Einige treffen sich sogar noch in der Woche im Hauskreis. Und dort wird dann etwas ausführlicher das Brot gebrochen. Dort wird richtig gespeist, geschlemmert. Die machen das noch so wie die Leute hier. Aber jetzt kommt der Kritiker und sagt, ja, da steht aber was von täglich. Bisher in Vers 42 ist es ja noch nicht so konkret, noch nicht so definiert, wo wir sagen können, ja, das passt alles. Aber es wird ja leider konkret. Und nun rollen meine Kritiker den Teppich aus. Ja, die haben ihren Teppich mitgebracht, immer zur richtigen Zeit und sagen, so, jetzt komm mal auf den Boden. Oh, den müsst ihr mal ausklopfen. Stell dich mal auf den Teppich. Komm mal runter von deinem hohen Ross und mach die Augen auf. Jetzt geht's nämlich weiter. Ja, wenn du denkst, dass die Gemeinde so schön ist, dann irrst du dich. Dann irrst du dich. Sie kamen täglich zusammen. Und alle, die gläubig waren, hatten alles gemeinsam. Alle Dinge. Alle Dinge? Was meint das denn jetzt? Ich gehe mal kurz weiter. Das wird mir zu schwierig. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Dafür haben wir heute Vaterstaat, das Sozialsystem. Das machen wir ja im Prinzip auch. Ich gebe meine Sozialsteuer, der Staat kümmert sich um die, denen es schwach geht. Und wenn es wirklich jemand so dreckig geht, dass er noch Hilfe braucht, dann spende ich auch noch für deutsche bedürftige Kinder zu Weihnachten. Oder ich packe selbst an. Wir sind ja gute, vorbildliche Christen. Aber der Kritiker sagt, na, die lebten das untereinander. Die waren wirklich füreinander da. Dann steht dort, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Im Tempel, nicht in den Häusern. Jetzt würde ich dann sagen, ja, in Jerusalem war das ja, da war das ja noch möglich. Wo die Gemeinde sich ausgebreitet hat, dann später und nach Galiläa, in das größere Umfeld ging, wo später, wenn wir von den Paulusbriefen hören, in Korinth, in Galatien, da war der Weg zum Tempel schon ein bisschen weit. Aber deswegen steht er auch, und sie brachen das Brot täglich einmütig in den Häusern. Machen wir indirekt ja auch. Wir treffen uns täglich in einer virtuellen Welt, auf Facebook, Skype, MSN, StudiVZ und haben Gemeinschaft. Brechen das Brot, haben die Kekse nebenbei auf dem Schreibtisch, die Gummibären und futtern ein bisschen und pflegen Beziehungen. Virtuell. Also kann der Kritiker mir gar nicht zu nahe kommen. Also kann ich wieder runter vom Teppich. Aber der holt mich gleich wieder drauf auf den Teppich und sagt, nee. Das geht ja noch weiter. Sie fanden Wohlwollen im ganzen Volk. Wohlwollen im ganzen Volk. Im ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich der Gemeinde hinzu. Jetzt wird es natürlich schwer, jetzt komme ich auch nicht mehr mit. Da kann ich eigentlich gar nicht runtergehen. Komm auf den Teppich. Komm auf den Teppich. Sei mal nicht so euphorisch. Und jetzt würde ich am liebsten den Kritiker sagen, nee, du hast Unrecht. Du liegst falsch. Unsere Gemeinde kann doch noch so sein, wie sie damals war. Aber eigentlich muss ich dem Kritiker zustimmen und sagen, nein, das, was ich dort lese, stimmt nicht mehr mit dem Bild unserer Gemeinde heute überein. Es stimmt nicht mehr überein. Und wenn ich als Pastor was anderes sagen würde, nur um schön zu malen, würde ich jetzt den Leuten ins Gesicht schlagen, die hier sitzen und sich alleine fühlen. Dann würde ich denen ins Gesicht schlagen, die so viele Aufgaben hier übernehmen und ganz viele anderen nichts machen und ihm sagen, komm, mach das auch noch, es macht kein anderer. Oder hey, die anderen machen genauso viel, komm, das kriegst du auch noch hin. Dann würde ich zu denen gehen und denen Tritt geben, die sich einsetzen und andere sagen, stimmt, wir leben noch diese Gemeinde. Ich glaube, der Kritiker hat recht. Wir sind nicht diese Gemeinde, wie sie hier beschrieben wird. Und gleichzeitig weigere ich mich, auf diesen Teppich zu gehen und mit dem Kritiker dasselbe Lied zu singen. Am liebsten würde ich einen riesen Bogen um diesen Teppich machen oder ihn am liebsten wegschmeißen, weil ich mag Teppich nicht. Nicht in der Wohnung. Ich meine jetzt das Bild des Teppichs. Ich mag es nicht, wenn ein Christ negativ denkt. Das geht doch gar nicht. Wie kann denn ein Christ Pessimist sein? Das widerspricht sich doch schon ineinander. Das geht gar nicht. Wie kann ein Christ sagen, der Apostelgeschichte 2 liest, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ihr habt eben Jan gehört, als er über die Pfadfinder geredet hat. Und mein Kritiker sagt mir, ich soll die Augen öffnen und sehen, dass das nicht mehr möglich ist. Und ich öffne die Augen und bin auf dem Healer und ich sehe, dass der Geist Gottes wirkt. Ich sehe, dass Teenies, Kids und Jugendliche eines ihrer geilsten Wochenenden im Jahr erleben. Ihrer schönsten, ihrer begeisterndsten. Und nur aus einem Grund, weil es dort Menschen gibt, Helfer und Leiter, die ihre Zeit opfern für diese Kids. Jan hat schon gesagt, es ist positiver Stress. Aber er könnte genauso mit seiner Frau und seinem Kind ganz allein ein schönes Wochenende haben. Sich auf eine Insel zurückziehen, die Füße hochlegen, sich massieren lassen von irgendeiner, die das kann, seiner Frau. Er könnte es sich richtig gut gehen lassen. Aber nein, er gibt seine Zeit und seine Energie für diese Kids hin. Und die 400 Pfadfinder, ihr hättet sie in dem Zelt sehen müssen. An einem Abend hat Micky darüber geredet, wie schön es doch wäre, wenn das Pfadfinderlager das ganze Jahr lang wäre. Und die ganzen Kids, yeah! Und dann wurde er detailliert. Ja, er meinte, keine Schule mehr, yeah! Und er meinte, immer mit der Band zusammen zu singen, Gott zu loben, yeah! Und dann kommen die Teppichtreter und sagen später zu den Teenies und zu den Kids, die nach Hause kommen, komm mal her, mein Sohn, meine Tochter, das ist vielleicht an dem Wochenende so schön gewesen, aber guck dir mal die Gemeinde an. Die lebt das nicht. Vergiss das. Und wenn du das ändern willst, forget it. Pack ein. Du kannst zwar ein bisschen Pfadfinder-Freizeit haben und nach Schweden fahren, hast ein paar schöne Augenblicke, aber eigentlich sind das ja alles Heuchler. Die leben das gar nicht mehr richtig. Da kommt so einer und zieht Kinder und Teenies und Jugendliche auf diesen Teppich und glaubt nicht daran, dass das möglich ist. Weil es vielleicht auch nicht perfekt ist. Aber jetzt möchte ich mal hier zu euch und euch reden. Und wenn irgendwo noch Kids und Teenies sind. Lasst euch niemals von irgendjemandem sagen, dass etwas nicht möglich ist. Ich bin davon überzeugt, dass das Healer das ganze Jahr sein kann. Wenn ihr zu Hause singen wollt, sagt eurem Papa, lern Gitarre. Ich will singen. Und wenn er nicht Gitarre lernen will, sagt, okay, ich lerne Gitarre und du singst. Ich weiß, was ich jetzt anrichte, aber das müsst ihr nachher ausbaden. Ihr seid die Eltern. Wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich will so wie am Lagerfeuer da sitzen, ich guck dann zwar nur zu, wenn die größeren Pfadfinder dann plötzlich über den Glauben reden, ich rede da nicht so richtig mit, aber ich finde es genial, dass ältere Jugendliche über Gott reden. Boah, das würde ich gerne auch haben. Täglich über Gott reden. Dann sag doch deinem Vater und deiner Mama, Papa, Mama, ich will täglich eine Andacht haben. Vor der Schule oder nach der Schule, aber ich will sie haben. Und ich will auch nicht alleine essen. Ich will abends immer einen Freund dabei haben. Könnt ihr einladen jetzt, einfach mal. Mein Papa hat immer gesagt, bei uns ist die Tür offen. Wenn jemand schellt, heißt das nicht, wir sitzen gerade zu Tisch. Wir speisen. Entschuldigung, mein deutscher Nachbar hat das so gemacht. Die jugoslawische Kultur ist ein bisschen anders. Aber ich kenne auch Deutsche, die genau anders waren. Mein anderer Freund, der kam immer bei uns rein. Das erste Mal, wo bei mir zu Hause war. Wir waren im Arbeitszimmer am Computer, haben unsere Homepage programmiert. Und er ging plötzlich raus. Ich dachte, er geht aufs Klo oder so. Plötzlich geht er in die Küche, an den Kühlschrank, holt sich da ein paar Sachen raus, kommt dann irgendwann wieder. Ich so, hä, hat mein Vater dir gerade? Nö, ich habe mir das gerade selber geholt. Ich war voll glücklich. Er hat sich wie zu Hause gefühlt. Und oft sind wir immer so vorsichtig. Das ist mein Zuhause, lass das bloß in Ruhe. Und wenn du Freunde mitbringst, kündige sie bitte an. Ich glaube, dass das Healer 365 Tage im Jahr funktioniert. Nicht mit 400 Leuten gleichzeitig. Aber der Text sprach ja auch davon, täglich im Tempel und täglich in den Häusern. Ich glaube, dass es geht. Und ich will mich nicht auf diesen Teppich stellen oder draufstellen lassen oder runterdrücken lassen von Menschen, die sich Christen nennen, aber Pessimisten sind. Aufklärer. Aufklärer sind gut, aber Aufklärung ohne Vision, ohne noch aufmerksam zu machen, dass Gott noch einen ganz anderen Blick für seine Gemeinde hat, ohne darauf aufmerksam zu machen, dass Gott noch das letzte Wort zu sprechen hat, das sind für mich keine Aufklärer, das sind Zerstörer. Das sind Zerstörer, die etwas nicht aufkommen lassen wollen. Ich glaube, wir haben als Gemeinde die Verantwortung, niemandem die Träume zu nehmen, die sie haben. Und wenn unsere Kinder und Jugendlichen den Wunsch haben, das Hila mit Zelten ein Jahr lang zu machen, ohne Zelt am besten, ein Jahr lang zu haben, dann ist das möglich. Dann ist das möglich. Wenn ihr das Gefühl habt, hier könnte noch was passieren, dann ist das möglich. Dann sage ich nicht, das habe ich auch schon versucht als Jugendlicher, da kommst du mit der Gemeinde nicht zurecht. Das muss erst durch den Ausschuss und wenn du hier eine Bar im Jutz haben willst, nee. Das ist ganz schwer. Ich habe das schon angesprochen und das geht nicht. Wir können richtig Träume klauen und unsere Teenies und Jugendlichen dazu ausbilden, an nichts mehr zu glauben. Pfingsten ist das Fest, an dem wir glauben, dass etwas passieren kann. Pfingsten, die Tage danach, waren vielleicht nicht immer himmelhochjauchzend. Dort gab es auch Probleme. Aber die Zeit, die hier beschrieben wird, zeigt uns doch eins, dass ein Ziel da ist, nachdem sich die Gemeinde später, und wenn ihr die Paulusbriefe lest, dann wisst ihr, dass die Korinther nicht ohne waren. Ja, die haben sich ordentlich gezankt. Aber wo hat er sie immer wieder zurückgeführt? Zu den Wurzeln. Aber nicht, indem man gesagt hat, hey, komm mal runter, das ist hier nicht alles wie damals und das kannst du auch vergessen, sondern lass uns das machen. Lass uns das wieder leben. Lass uns diesen Traum Wirklichkeit werden lassen. 3000 Menschen haben sich getauft. Und wir überlegen uns, relevant für die Gesellschaft zu sein. Nicht nur für uns da zu sein. Nicht nur auf dem Hila unter Christen zu sein. Und natürlich sind auch viele, viele Gäste. Nicht nur in der Gemeinde unter Christen zu sein. Hier sind wahrscheinlich auch Gäste. Sondern auch für die Stadt da zu sein. Oder für unsere Freunde. Und dann kommen immer solche großen Evangelisationsveranstaltungen. Nett, Link to Life und jetzt im Herbst Evangelisation 2011. Wir sind dabei. Und auch hier gibt es jetzt wieder Kritiker. Das hat noch nie geklappt. Und das bringt alles gar nichts. Ich bin ein Nett, Link to Life und Evangelisation 2011 Kritiker. Selbst. Aber nur aus einem Grund. Nicht wegen der Veranstaltung, sondern wegen den Gemeinden. Weil viele Gemeinden denken wirklich, dass das eine Veranstaltung ist. Es ist ja ein Programm. Ja, das findet im Herbst statt, 3 Monate, also ist es da, geht's los und hier hört's auf. Und wer glaubt, dass das eine Veranstaltung ist, der lebt es auch wie eine Veranstaltung, nämlich gar nicht. Der setzt sich hin, guckt zu, geht nach Hause. Aber wer begreift, dass das eigentlich das Eigentliche ist. Dass Evangelisation 2011 nichts anderes ist als ein Healer. Dass man zusammen mit Menschen zusammenkommt, die man sowieso die ganze Woche trifft. Arbeitskollegen, Freunde, mit denen man das Brot bricht. Die Leute kennenlernen aus der Gemeinde schon. In der Jugend, wenn ich da jemanden von den Chiris mitbringe und wir gucken zusammen die Champions League, dann lernen die sich schon mal kennen. Und wenn ich den dann mit zu Evangelisation 2011 nehme, dann begrüßen die sich und sagen, hey, dich kenne ich, hallo. Aber wenn es eine Veranstaltung ist, dann ist es falsch, weil dann müssen wir überlegen, bringt es was, Zettel in die Briefkästen zu stopfen, uns auf die Straße zu stellen und Gitarre zu spielen und Lieder zu singen, Flyer zu verteilen, Evangelisation 2011 zu machen, dann können wir alles plattreden. Jedes Programm, jede Veranstaltung. Aber wenn wir merken, dass es das Eigentliche ist, wenn wir merken, dass Pfingsten eigentlich bedeutet, dass wir uns bereitstellen für den Geist, dass er uns benutzt, dass wir wie Jan und die anderen Helfer und Pfadfinder sagen, ich bin für andere da. Und wenn ich sehe, dass jemand in der Gemeinde alleine ist, dann gehe ich zu dem hin. Wenn ich sehe, dass jemand in der Gemeinde schon so viel Aufgaben hat und kein anderer will ihm helfen, dann nehme ich ihm was ab. Ich glaube eigentlich, dass man nur Christ sein kann, wenn man mit anpackt. Dass man eigentlich kein Mitglied ist, wenn man nur sitzt und zuhört. Das ist ein bisschen radikal, aber das ist meine Vorstellung von Christsein. Man kann nicht einfach nur konsumieren. Man kann nicht einfach nur sitzen und zuhören und sagen, finde ich schön. Wenn neben dir jemand ist, der dich braucht. Und ich kann nicht Christ sein, wenn ich Pessimist bin. Wenn jemand einen Traum hat und ich ihn zersteche. Wie so eine Seifenblase, die dann platzt. Dann kann ich doch kein Christ sein. Gottes Perspektive sagt, es ist möglich. Es geht. Dieser Teppich gehört weg. Zurück zu den Wurzeln gerne. Aber nicht, indem du auf dem Weg dahin zu den Wurzeln alles platt machst, was dir in die Quere kommt. Pfingsten macht uns deutlich, dass in uns eigentlich eine Sehnsucht nach mehr da sein soll. Und dass wir diese Sehnsucht nicht ignorieren sollen. Dass wir diese Sehnsucht anpacken sollen. Dass wir diese Träume verwirklichen sollen. Und dass, wenn wir relevant in dieser Gesellschaft sein wollen, es einfach tun sollen. Pfingsten, die Tage danach. Für mich sind Pfingsten, die Tage danach, nichts anderes als die Geburtsstunde von Pfingsten. Es ist ein Auf und Ab. Aber ich wünsche uns, dass wir jedem Teenie, jedem Kind und jedem Jugendlichen niemals einen Traum stehlen, sondern sie darin unterstützen, dass jeder Traum wahr werden kann. Amen.